Wir sind jetzt in Kapitel 1, Vers 17. Wir haben gesagt, die Apostel wurden Augenzeugen von der majestätischen Herrlichkeit des Herrn Jesus und sie wurden Ohrenzeugen von der Stimme Gottes, die aus dem Himmel an den Sohn Gottes erging. Vers 17, denn er erhielt von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als eine solche Stimme von der majestätischen Herrlichkeit an ihn erging, dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Petrus hat gesehen, Petrus hat gehört Gottes Stimme und Petrus möchte seine Leser, vergessen wir nicht die Absicht, die Petrus hat, Petrus möchte seine Leser dahin bringen, dass sie einen Charakter entwickeln, wo die Tugenden Jesu Christi sichtbar werden. Und er weiß, der Weg dorthin ist, sich mit der Herrlichkeit Jesu Christi zu beschäftigen. Er zeigt ihnen, schau, wir haben die Herrlichkeit von Jesus Christus gesehen. Wir haben den König gesehen, als verherrlichten König. Und wenn wir uns mit der Herrlichkeit Jesu Christi beschäftigen, dann wird das Einfluss haben auf unseren Charakter. Wir haben schon gesagt, du wirst, was du bist. Entschuldigung, du wirst, was du siehst. Du wirst, was du liebst. Du wirst, was du ansiehst. In 2. Korinther 3, Vers 17 und 18 spricht Paulus dasselbe. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Wir aber alle schauen mit entschleiertem Angesicht in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn und werden in dasselbe Bild umgestaltet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, gleich wie von dem Herrn, dem Geist. Er sagt, wir schauen den Herrn an. Aber wie sehen wir ihn? Nun, wir schauen ihn in der Bibel. Die Bibel ist wie ein Spiegel. In dem Spiegel sehen wir uns einerseits uns selbst, sagt Jakobus, aber wenn wir den Spiegel ein bisschen schräg halten, dann sehen wir ihn. Ihr versteht das Bild, oder? Im Spiegel, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel Jesu Christi. Und der Spiegel führt uns Christus vor Augen und spiegelt uns Jesus Christus wieder. Er sagt, wir alle schauen mit entschleiertem Angesicht in einem Spiegel oder wie in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn an und werden in dasselbe Bild umgestaltet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, gleich wie von dem Herrn her, dem Geist. Also wir werden umgestaltet, wenn wir uns mit Christus beschäftigen. Wenn uns das vor den inneren Augen steht. Wir haben heute von dem Bild gesprochen. Die Welt, die malt uns Bilder vor Augen. Und sie stellt sie uns vor Augen. Monitore, ja, überall. Und Plakate und Fernsehen und überall Bilder, ja, für die physischen Augen. Gott aber macht es viel besser. Er malt uns durch das Wort Gottes ein Bild vor Augen von sich selbst. Der Heilige Geist malt uns Christus vor Augen. Aber das tut er in unserem Geist. Das tut er mittels Wort, die in unsere Ohren gehen. Oder wir lesen die Bibel und wir sehen die Buchstaben. Aber wir denken darüber nach. Und im Geist wird uns ein Bild vermittelt von Christus. Christus wird uns vor Augen geführt. Und dieses Bild prägt uns. Das soll unser Denken prägen. Das soll unser Reden, unser Leben prägen. Petrus ist begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, von dieser Herrlichkeit, von der majestätischen Herrlichkeit Jesu Christi, die er gesehen hat. Und wie dann der Vater dem Sohn Ehre und Herrlichkeit gegeben hat, als eine solche Stimme von der majestätischen Herrlichkeit an ihn, an den Sohn, erging, dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und diese Stimme hörten wir aus dem Himmel her ergehen, als wir zusammen mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Was war der Zweck dieser Stimme aus dem Himmel? Petrus wollte bleiben. Der Herr Jesus wäre eigentlich auch gerne geblieben, dort oben am Berg. Aber der Herr Jesus sagt, komm, wir gehen runter. Und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und der Herr Jesus sagt, wir gehen hier hinunter. Und sie gingen hinunter in diese Welt. Was wäre gewesen, wenn der Herr Jesus geblieben wäre? Da gäbe es kein Kreuz, keine Versöhnung, kein Königreich für uns. Seien wir froh, dass er heruntergegangen ist. Der Vater liebt den Sohn so sehr, dass er hier eingegriffen hat. Hier ist Gott interveniert und hat gesagt, seht ihn euch an, das ist mein Sohn. Seht ihn an, wie gehorsam er ist. Seht ihn an, wie sehr er den Vater liebt, dass er den Ort der himmlischen Herrlichkeit verlassen hat und zu euch gekommen ist. Und jetzt ist er kurze Zeit wieder an einem Ort zurückgekehrt, oder? Und ihr habt ein Stück von Herrlichkeit gesehen, aber er wird diesen Ort auch verlassen wieder. Und er geht ans Kreuz. Und da kamen sie hinunter. Und was haben sie gesehen dort unten? Lukas berichtet davon. Lukas Kapitel 9. Was war das nächste Ereignis? Da kommt ein Vater. Und der hat einen Sohn. Einen einzigen. Der wird von Dämonen geplagt. Der ist entstellt, ist sein Gesicht. Und Schaum kommt aus seinem Mund hervor. Und dieser kommt zu den Jüngern und die Jünger konnten den Dämon nicht austreiben. Und jetzt kommt er zu Jesus. Der kommt gerade vom Berg runter mit Jakobus und Johannes und Petrus. Und da kommt dieser Vater mit seinem einzigen Sohn. Und die Jünger haben noch in den Ohren die Stimme des himmlischen Vaters. Das ist mein geliebter Sohn, mein einziger. Und jetzt kommt der Vater. Und was sagt er zu Jesus? Das ist mein geliebter Sohn, mein einziger. Sieh ihn dir an. Zerstört und entpersönlicht von dämonischen Kräften. Der Herr Jesus kam und er treibt den Dämon aus. Und dann heißt es, er gab den Sohn dem Vater zurück. Und jetzt hat der Vater wieder einen Sohn, an dem er sich freuen kann. Jetzt hat der Vater wieder einen Sohn, mit dem er sprechen kann. Warum kam der Herr Jesus auf die Erde? Damit der himmlische Vater wieder Söhne bekommt, zurückbekommt, die entstellt waren von der Sünde. Deshalb kam der Herr Jesus, dass Gott viele Söhne hat, um viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen, um dem Vater sie zu geben. Deshalb kam er, deshalb ist er gestorben. Und jetzt sagt er zu den Jüngern, ich gehe nach Jerusalem. Wer kommt mit? Wer kommt mit? Ja, das kostet viel. Wenn wir für die Welt leben, für die obere Welt leben, die Petrus dort gesehen hat auf dem Berg der Verklärung, dann werden wir entdecken, das kostet was, diesem Christus nachzufolgen. Der Herr sagt, kommt mit mir. Wer mir nachgehen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Denn wer seine Seele retten und bewahren will, der wird sie verlieren. Aber wer seine Seele meinetwillen und des Evangeliums willen verliert, der wird sie retten und bewahren. Es kostet etwas. Aber schau, welchen herrlichen Preis. Schau, welchen herrlichen Lohn ihr empfangen werdet. Petrus will also hier die Gläubigen motivieren. Wir sehen hier, ja, es kostet viel, es kostet unsere Zeit, es kostet unser Geld, es kostet unsere Kraft, es kostet unsere Gesundheit. Aber wir werden ein anderes Leben gewinnen, oder? Und wir werden unser Leben für die Ewigkeit gewinnen. Wir werden ein herrliches Leben für den Himmel entwickeln und wir werden eine reiche Ernte einholen. Es wird sich gelohnt haben, eines Tages werden wir zurückblicken und werden sagen, es hat sich gelohnt. Ein Bruder in Rumänien, ich war vor kurzem in Rumänien, ein Bruder in Rumänien sagt mir, weißt du, ich habe mich jetzt entschieden, ich muss nicht alles in dieser Welt haben. Es ist ja nur eine kurze Zeit, wo ich das zurückstelle. Ich bekomme es in der Ewigkeit. Ich muss nicht überall hinreisen in der Welt und mir die ganze Welt anschauen. Ich muss nicht immer überall Urlaub machen und dieses und jenes. Ich mache dann in der Ewigkeit den langen Urlaub. Und ich habe in der Ewigkeit, da werde ich gar nichts mehr verpassen. Ich muss nicht Sorge haben, dass ich in dieser Welt alles Mögliche verpasse. Diese Welt ist ganz kurz, aber dann werde ich genießen. Ich habe das auch mal zu meiner Frau gesagt. Ich sage, weißt du was, nach Israel, da fahren wir dann im tausendjährigen Reich. Da wird es viel schöner sein. Ja. Petrus wird hier seine Gläubigen, seine Geschwister ermutigen, dass sie für die andere Welt leben. Und jetzt Vers 19 bis 21, das Zeugnis der Propheten. Also die Botschaft des Petrus ist zuverlässig, die Botschaft vom kommenden Königreich ist zuverlässig, weil das Schriftwort der alttestamentlichen Propheten vom Heiligen Geist hervorgebracht wurde. Wir haben ein Zeugnis der alttestamentlichen Propheten, Vers 19. Wir haben das prophetische Wort fester, sagt er. Also nachdem er jetzt das erlebt hat auf dem Berg, sagt er, das ist eine Bestätigung von dem, was die Propheten gesagt haben, und jetzt glauben wir umso fester an das, was die Propheten des Alten Testaments gesagt haben. Und wir haben das prophetische Wort fester. Also dieses Wunder am Berg der Verklärung diente dazu, dass das Wort der Heiligen Schrift des Alten Testaments bestätigt wurde für die Jünger. Jetzt haben sie umso mehr Vertrauen und sind sie umso fester jetzt, stützen sich umso fester an dieses Prophetenwort. Die Verheißung vom Kommen Jesu Christi haben sie gesehen, erfüllt. Kurze Zeit haben sie die Erfüllung gesehen. Dort oben am Berg. Die Wunder haben ja den Zweck, uns auf das geschriebene Wort Gottes aufmerksam zu machen. Und hier war ein Wunder am Berg, und das Wunder am Berg hat sie bestätigt oder hat sie dahin geführt, noch fester auf die Schrift aufmerksam zu sein, noch mehr auf die Schrift zu hören. Also die Wunder sind dazu da, um die Botschaft, die geschriebene Botschaft zu bestätigen. Das Wunder selber ruft keinen Glauben hervor, aber es bekräftigt die Botschaft. Bei den Aposteln war es dann auch so. Die Apostel haben Wunder getan und das bekräftigte ihre Botschaft. Wir heute brauchen keine Wunder mehr, weil wir haben die Botschaft hier schriftlich, die Botschaft der Apostel des Neuen Testaments, haben wir schriftlich vor uns. Wir können, denn sie ist schon bestätigt worden durch Wunder. Und auch die Botschaft des Alten Testaments ist bestätigt. Und jetzt sagt Petrus, man soll auf das Wort der Propheten achten. Vers 19, auf welches zu achten ihr wohl tut. Was sollen sie tun? Darauf achten, es lesen, es bedenken, überlegen. Jetzt haben wir eine Lampe, sagt Petrus. Wie auf eine Lampe sollen wir achten. Das Wort Gottes ist wie eine Lampe für unseren Fuß. Meines Fußes Leuchte, ja, Psalm 119, Vers 105. Das Wort Gottes ist wie eine Lampe und das scheint jetzt, dieses kleine Licht. Eines Tages geht die Sonne der Gerechtigkeit auf. Eines Tages wird es hell werden. Dann brauchen wir die Lampe nicht mehr. Dann haben wir Christus selbst. Das andere Licht, das kommt dann, wenn der Morgen kommt. Heute sehen wir das noch nicht, dieses andere Licht. Heute brauchen wir die Lampe. Unsere Augen sind heute verschlossen, was die andere Welt betrifft. Deshalb schauen wir in die Bibel hinein. Petrus hat den Herrn Jesus gesehen, wir haben ihn nicht gesehen. Daher achten wir auf das, was Petrus uns geschrieben hat und was die Propheten geschrieben haben. Darauf zu achten, wie auf eine Lampe, die an einem düsteren Ort scheint. Wo ist der düstere Ort? Bei uns ist es düster, Geschwister. Weil der Tag noch nicht angebrochen ist, ist es düster. In unserem Herzen ist es noch düster. Warum? Weil der Herr Jesus noch nicht da ist. Natürlich, der Herr kam in unser Herz hinein und der Herr ist doch da im geistlichen Sinne und in diesem Sinne ist auch ein Licht angezündet worden. Aber es fehlt uns, aber seien wir uns ehrlich, es fehlt uns an Licht, es fehlt uns an Klarheit. Immer wieder denken wir, ja, aber Herr, wie wird es sein? Wir haben gesprochen mit dem Bruder Walter, gesprochen über die Ewigkeit. Ja, wie wird das sein, die Ewigkeit? Ja, wir wissen es noch nicht genau. Das und jenes können wir uns schon vorstellen. Und dann schauen wir in die Bibel hinein, oder? Die Bibel ist das einzige Licht, das wir haben. Wir haben nichts anderes als die Bibel, was die andere Welt betrifft. Wir können uns nicht auf unsere Gefühle verlassen, auf unsere Sinne. Wir verlassen uns nur auf die Bibel. Also nicht nur in der Welt ist es düster und dunkel, sondern auch in uns, in unserem Denken ist es dunkel. Und wir brauchen Erleuchtung. Wie bekommen wir Erleuchtung? Na, wir beten. Wir lesen die Bibel und beten, Herr, gib mir Licht. Öffne mir die Augen, dass ich sehe. Dass ich etwas mehr verstehe von dieser geistlichen Welt. Deshalb also diese Lampe. Und wenn wir diese Lampe nicht hätten, dann wären wir völlig ohne Orientierung. Petrus, merkt ihr, wie Petrus darum ringt, dass die Gläubigen die Bibel lesen. Dass die Gläubigen auf das Wort der alten Propheten und auf das Wort der neutestamentlichen Propheten achten. Wenn wir das Wort Gottes lesen und aufnehmen, dann kommt in unserem Geist ein Licht hinein, mehr und mehr. Und wir verstehen, wir sind orientiert, wir können richtige Entscheidungen treffen. Wir können sogar auch etwas verstehen von den Entwicklungen in dieser Welt. Wir können unsere Gesellschaft, in der wir leben, ganz anders beurteilen, wenn wir von der Bibel her kommen und sie von der Bibel her beleuchten lassen. Da können wir verstehen, aha, diese Welt geht in eine antichristliche Richtung. Die Gesellschaft wird hier ausgerichtet nach dem Antichristus. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann kommt Licht. Aber es bleibt noch, wir haben noch nicht die ganze Erkenntnis. Paulus sagt, wir erkennen stückweise, stückweise. Das bleibt so, bis der Herr wiederkommt. Es sind immer Stücke, Teile. Wir sehen noch nicht alles. Und wie lange sollen wir jetzt darauf achten? Bis der Tag anbricht, sagt Petrus, und zur gleichen Zeit der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, dann wird es aber sehr hell werden in unseren Herzen, oder? Wenn der Herr Jesus kommt, dann ist es wie wenn die Venus, der Morgenstern, am Morgen ist ja der erste Stern, den man sieht, also der letzte Stern, der verblasst, oder? Weil er der hellste Stern ist, oder? Der Morgenstern, die Venus, ist der erste Stern am Nachthimmel, den wir sehen. Wenn es immer dunkler wird, dann sieht man immer mehr Sterne, oder? Aber der erste Stern, den wir sehen, ist die Venus, der Morgenstern. Und am Morgenhimmel, ja, da strahlt sie, die Venus, ganz hell. Alle anderen Sterne verblassen, es wird immer heller, aber die Venus ist immer noch zu sehen, oder? Aber dann kommt die Sonne der Gerechtigkeit. Dann kommt die Sonne, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Hier ist das Bild nicht von der Sonne, hier ist das Bild von dem Morgenstern. Es ist nicht sicher, was gemeint ist mit dem Morgenstern. Manche sagen, es ist einfach der Herr Jesus, der Morgenstern. Das könnte sein, aber es könnte auch ganz einfach gemeint sein, es ist der Licht, das Licht kommt, das Licht. Es wird hell einfach, es wird hell. An jenem Tag wird es ganz hell werden. Dann braucht man keine Lampe mehr. Oder? Das Lämpchen beim Nachtkästchen, das scheint in der Nacht hell. Und am Morgen, da vergessen wir das Licht auszuschalten, weil wir es gar nicht gesehen haben, dass das noch brennt. Ja? Weil die Sonne reinscheint und wir sehen gar nicht, dass das Licht überhaupt noch am Brennen ist. Also das andere Licht ist viel, viel heller. In unseren Herzen geht dieser Morgenstern auf, das heißt in unserem Herzen wird es Tag, könnte man einfach sagen. In unserem Herzen wird es taghell. Das wird der Herr Jesus kommen, natürlich, aber es wird auch innerlich in uns hell werden, taghell und ein neuer Morgen anbrechen in allen Herzen derer, die glaubten. Und dann werden wir sehen. Vers 20, dieses Wort, diese Lampe, was ist mit dieser Lampe? Dieses wurde durch den Heiligen Geist hervorgebracht. Vers 20 und Vers 21. Zuerst dieses zur Kenntnis nehmend, oder nehmt zuerst dieses zur Kenntnis, dass keine Prophetie der Schrift aus eigener Deutung entsteht. Wir sollen zur Kenntnis nehmen, dass keine Prophetie der Schrift, also kein Wort der Schrift, aus eigener Interpretation entstanden ist. Keiner hat sich hingesetzt und hat gesagt, so, jetzt kommt mal meine Interpretation der Welt und der Geschichte und jetzt schreibe ich mal irgendetwas über Gott und die Welt und hat sich hingesetzt und hat was geschrieben. Nein, das war nicht so, sagt er. Nein. Das waren Menschen, die waren vom Heiligen Geist geleitet, als sie geschrieben haben. Keine Prophetie der Schrift ist aus dem eigenen heraus entstanden. Ja. Petrus sagt hier, das Wort Gottes ist nicht das Produkt von Menschen, von eigener menschlicher Deutung. Nein. Nicht durch den Willen eines Menschen wurde einst Prophetie hervorgebracht, Vers 21. Nicht Menschen haben irgendwie ihre schönen Gedanken da niedergeschrieben, sondern vom Heiligen Geist getrieben, aber das Wort steht hier nicht, getragen heißt es im Griechischen. Ganz interessantes Wort. Vom Heiligen Geist getragen wurden diese Menschen, als sie schrieben. Es ist wie wenn der Heilige Geist sie genommen hätte und gesagt, so, jetzt trage ich dich, und jetzt erkläre ich dir und jetzt schreibst du, was ich dir sage. Vom Heiligen Geist getragen, vom Heiligen Geist geführt, sprachen diese heiligen Menschen Gottes. Dieses Wort getragen wird verwendet von Segelschiffen, die vom Wind getragen werden. Ein Segelschiff wird ja eigentlich getragen, oder? Es wird über die Oberfläche des Meeres getragen. Wir würden sagen, geführt. Gott führt das Segelschiff. Oder der Wind führt das Segelschiff. Und genauso führt Gott diese Menschen Gottes, die hier vom Heiligen Geist geführt sprachen. Ja, sie haben nicht von sich selbst her gesprochen, sie haben nicht von sich selbst her geschrieben. Das, was sie geschrieben haben, ist ganz Wort Gottes. Alles, was sie geschrieben haben, ist Wort Gottes. Wenn wir jetzt also die Bibel lesen, dann ist jedes Wort in der Bibel so, wie wenn es Gott gehaucht hätte. Im 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und das Wort eingegeben heißt eigentlich, alle Schrift ist Gott gehaucht. So heißt es im Griechischen, Theopneustos, Gott gehaucht. Das heißt, es ist so, wie wenn es Gott selber gesprochen hätte, gehaucht hätte. Obwohl es Menschen geschrieben haben, ist es so Wort Gottes, wie wenn es durch seinen eigenen Mund gegangen wäre. Alles ist von Gott gegeben und ist zuverlässig, wo immer wir die Bibel aufschlagen und lesen. Wir brauchen nicht beten, Herr, sprich zu mir. Wir brauchen es nicht beten, warum nicht? Weil er es ohnehin tut, weil er schon gesprochen hat. Vielleicht wäre es besser, wir würden beten, Herr, öffne mir die Augen. Und Herr, hilf mir, dass ich nicht abgelenkt werde. Herr, öffne mir das Verständnis. Herr, öffne mir die Schrift, zu verstehen, dein Wort. Nicht Herr, sprich zu mir. Er spricht, keine Frage. Er spricht auch dann, wenn ich nicht hinhöre. Er spricht immer. Besser ist, dass ich bete, Herr, hilf mir, mich zu konzentrieren auf dein Sprechen. Gerade am Morgen, wenn wir lesen, oder? Die Gedanken, die gehen vielleicht weg. Was soll man machen? Ich lese die Bibel, jetzt kommt dieser Gedanke, oh, das muss ich, darf ich nicht vergessen heute. Und dann kommt jeder Gedanke, oh, das muss ich auch noch machen. Was mache ich? Ist ganz einfach. Ich nehme mir solche Zettel und einen Kugelschreiber. Der eine ist für die Ablenkungsgedanken. Ah, das muss ich noch erledigen, das fällt mir auf. Und der andere Zettel ist, da schreibe ich mir auf, was ich aus der Bibel lerne. Oder? Da konzentriere ich mich auf den Text. Aber wenn ein Gedanke dazwischen kommt, der mich stört, ich brauche mir nicht sagen, oh, das muss ich mir aber merken. Nein, ich merke mir viele Sachen nicht. Ich schreibe sie einfach auf den Zettel auf, dann ist das abgelegt, fertig, brauche ich nicht mehr dran denken, weil jetzt gehe ich wieder zurück zur Bibel und lese mir weiter. Ja? Das hilft. Das hilft, uns zu konzentrieren. Jetzt fällt mir noch etwas ein. Manche von uns haben Schwierigkeiten beim Beten. Wir beten, vielleicht knien wir uns hin und wir werden so müde und wir schlafen ein beim Beten. Ist das schon jemand passiert? Also wie ist das oft passiert? Was mache ich jetzt? Das funktioniert nicht. Da hat mir ein Bruder gesagt, ja ich gehe Achterkurven. Ich gehe im Zimmer einen Achter. Kreis kann ich nicht gehen, dann werden wir schwindelig. Aber wenn ich einen Achter gehe, dann ändert sich immer wieder die Kurve. Und dann kann ich gut nachdenken und beten. Und dann werde ich gar nicht müde dabei. Andere haben es noch schöner, die können in den Wald hinausgehen. Und die, wenn man sich nicht allzu stark ablenken lässt, ist das auch eine gute Möglichkeit, oder? Dann sind die Gehirnzellen mit Sauerstoff versorgt und man kann sich besser konzentrieren beim Beten. Es sind ganz einfache Hilfen, die wir brauchen. Oder man muss auch einmal länger schlafen, das ist auch manchmal nötig. Unser Körper braucht auch Schlaf. Wissen Sie, dass Schlafen biblisch ist? In der Bibel steht, dass wir Christen auf die Schöpfung Acht geben sollen. Das heißt, wir sollen die Schöpfung, die Gott geschaffen hat, erhalten. Wir sollen sie pflegen. Und wenn wir die Schöpfung erhalten sollen, dann sollen wir auch schauen zu unserem Körper. Und unser Körper braucht eine gewisse Anzahl von Stunden Schlaf. Deshalb ist es biblisch und gehorsam, wenn wir auch mal schlafen gehen. Sag, jetzt bin ich ganz gehorsam und gehe ins Bett und schlafe, damit der Körper wieder fit wird und am nächsten Tag dem Herrn wieder dienen kann. Ja? Und in diesem Sinne ist Essen auch wichtig. Möglichst solch eine Nahrung, die dem Körper gut tut. Ja? Das heißt also, wir achten auch in dieser Hinsicht, wir haben einen Schöpfungsauftrag. Und wir kommen dem Schöpfungsauftrag nach, wenn wir auch zu unserem Körper gewissermaßen schauen. Manchmal kann es aber sein, dass es aus irgendeinem Grunde ganz nötig aufzubleiben. Vielleicht ist ein Mensch da, der jetzt Hilfe braucht. Gut, dann muss ich mal verzichten. Aber den kann ich später nachholen. Der Herr Jesus hat auch einmal eine Nacht verbracht im Gebet. Das gibt es. Aber nicht jede Nacht hat er im Gebet verbracht. Also, er musste auch schlafen und manchmal hat er im Schiff geschlafen, weil er so müde war. Ja, das war schon Abend übrigens. Und da ist er im Schiff eingeschlafen. Er war sehr müde. So ein Schlaf zwischendurch tut auch gut. So ein 15-Minuten Schlaf nach dem Mittagessen, wenn man die Möglichkeit hat. Das macht einen wieder fit für, da holt man eine ganze Stunde auf. Ja, also das war nur nebenbei. Dann wollen wir jetzt noch ein paar Minuten über Kapitel 2 uns nachdenken, uns beschäftigen. In Kapitel 2 haben wir also das Zentrum des Briefes, eine Warnung, diese kostbare Glaubensgrundlage, dieser kostbare Glauben wird angefochten werden durch falsche Boten, die Verderben bringen. Aber Gott wird schließlich mit Gericht eingreifen, so wie er es in der Vergangenheit getan hat. Es geht hier um Irrlehrer. Irrlehrer, Sekten sind für die Gemeinde Jesu beständig eine Gefahr. Das ist bis heute so, heute noch viel mehr, weil heute brauchen die Irrlehrer nicht mehr an die Haustür kommen. Heute kommen sie übers Internet und sind schon auf unserem Bildschirm. Denn der moderne Mensch liest und holt sich alles aus dem Internet. Und im Internet sind sehr viele Irrlehren verbreitet, sehr viele falsche Aussagen. Und man holt sie sich auf den Bildschirm und liest diese Dinge. So ist Gemeinde Jesu heute sehr stark in Gefahr, auf falsche Lehre zu achten. Jemand hat mal gesagt, Sekten sind die unbezahlten Rechnungen der Christen. Sekten konnten deshalb entstehen, weil wir unsere Arbeit nicht gut getan haben. Weil wir in der Lehre etwas versäumt haben. Und dann wurde diese Lehre, die wir versäumt haben, von anderen ausgefüllt mit einer falschen Lehre. Es gibt verschiedene Arten von falscher Lehre. Und zwar, es gibt jetzt die sagen, wir brauchen mehr Freiheit als die Bibel. Und es gibt solche, die sagen, wir brauchen mehr Gesetze als die Bibel. Oder die einen, wir brauchen mehr Freiheit und das geht dann in Richtung Gesetzlosigkeit. Und die anderen sagen, wir brauchen mehr Gesetze und das geht in Richtung einer falschen Gesetzorientiertheit statt Christusorientiertheit. Wir müssen, und Petrus wird uns darauf aufmerksam machen, wir müssen auf Christus orientiert leben. Wir leben Christuszentriert, personenzentriert. Und die Person heißt Jesus Christus, der Vater, der Sohn. Auf die müssen wir uns konzentrieren. Was alle Sekten gemeinsam haben, was alle falschen Lehren gemeinsam haben, ist, Jesus Christus ist nicht im Mittelpunkt. Jesus Christus wird falsch verkündigt. Zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas. Die verkündigen auch Jesus Christus, aber einen falschen Jesus Christus, nicht den Jesus Christus der Bibel. Wenn die Zeugen Jehovas sagen, wir glauben an den Sohn Gottes, so lügen sie eigentlich. Sie würden nicht sagen, sie lügen, aber wir müssen das sagen. Denn sie sagen damit was anderes. Sie sagen, Jesus ist so ein Sohn Gottes, wie der Erzengel Michael ein Sohn Gottes ist und wie wir Menschen Söhne Gottes sind. So ist Jesus auch ein Sohn Gottes. Ja? Einer von vielen. Die Bibel lehrt uns, Jesus ist der Sohn Gottes schlechthin. Der ewige Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat, ist Jesus Christus. Zeugen Jehovas würden das strikt ablehnen. Also, wir sollen auf alles andere verzichten neben Jesus Christus. Wir dürfen nicht an was anderes glauben. Nur Jesus Christus alleine. Und Petrus wird jetzt in den ersten drei Versen, gibt eine erste Beschreibung dieser falschen Lehrer, dieser falschen Boten. Also diese falschen Boten bringen eine falsche Lehre über das Reich Gottes und über die Wahrheit der anderen Welt und über das Eingreifen Gottes. Es sagt zuerst einmal, sie werden auftreten, Vers 1, es entstanden auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Früher war das auch so im Alten Testament. Es waren falsche Lehrer unter dem Volk. Und so wird es auch jetzt in der neutestamentlichen Zeit falsche Lehrer geben. Es waren damals falsche Propheten, jetzt sind es falsche Lehrer. Das, was die falschen Propheten im Alten Testament waren, das sind die falschen Lehrer im Neuen Testament. Im Alten Testament kamen die falschen Propheten und sagten, so spricht der Herr. Und dann sagten sie was Falsches. Ja? Im Neuen Testament kommen die falschen Lehrer und sagen, so hat der Herr Jesus gesagt. Und sie sagen was Falsches. Sie sagen, sie erklären die Schrift falsch oder sie haben die Schrift nicht verstanden und sie bringen eine falsche Lehre über Jesus Christus und über die Lehre Gottes, also die Lehre des Neuen Testamentes. Wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, aber nicht nur sie. Zweitens, sie stehen auf der Stufe, also erstens, sie treten auf. Zweitens, sie stehen auf der Stufe der alttestamentlichen falschen Propheten. Also es heißt hier, es entstanden falsche Propheten unter dem Volk. Ich weiß nicht, wie das in Ihrer Übersetzung steht, aber so heißt es im Griechischen. Es entstanden falsche Propheten. Die waren nicht plötzlich da. Die wurden langsam, die kamen auf, ja. Die entwickeln sich. Oft wachsen sie langsam heran und geben dann ein falsches Bild von Gott weiter. Ja, sie können auch einschleichen. Sie sind nicht einfach plötzlich da. Sie kommen irgendwoher. In die Gemeinde Jesu können sie sich einschleichen. Ja. Die geben sich dann als falsche Brüder aus. Oder? Also sie geben sich als Brüder aus, sind aber falsche Brüder. Ja. Überhaupt, eine falsche Lehre bringt letztlich auch ein falsches Gottesbild mit sich. Das ist oft der Fall gewesen in der Geschichte. Eine falsche Lehre stellt Gott falsch dar. Warum war Gott gegen das goldene Kalb? Ein Stier. Die Israeliten haben gesagt, das ist der Stier, das ist der Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Sie haben nicht einen Kalb angebetet. Sie haben gesagt, das ist Gott. Aber wir stellen ihn so dar als Kalb oder als Stier. Ja? Aber warum ist Gott dagegen? Du sollst dir kein Bildnis machen von mir. Warum ist Gott dagegen? Was ist so schlimm dran? Der Stier, könnte man sagen, das stellt dar, dass Gott stark ist, oder? Wunderbar. Ja, aber bitte, was stellt der Stier dar von der Weisheit Gottes? Was stellt der Stier dar von der Liebe Gottes? Das gibt eine Entstellung, oder? Gott ist nicht ein Stier. Gott ist anders. Und deshalb will Gott nicht, dass wir uns ein Bild machen von ihm. Gott hat ein Bild von sich gemacht. Das Bild wurde Mensch, Jesus Christus, oder? Der stellt uns Gott dar. Wenn wir Gott kennenlernen möchten und das wahre Bild von Gott kennenlernen möchten, müssen wir Jesus Christus ansehen. Und jede falsche Lehre liefert letztlich ein falsches Bild von Gott, bringt eine Unwahrheit in irgendeinem Punkt, und eine Unwahrheit ist eine Lüge, eine falsche Darstellung. Diese falschen Lehrer, sie führen Sonderrichtungen nebenein, heißt es, immer noch Vers 1. Solche, die Sonderrichtungen daneben einführen werden. Das heißt, verderbenbringende Sonderrichtungen sogar. Also vielleicht steht bei ihnen Irrlehren oder so ein ähnliches Wort. Sie führen, das griechische Wort heißt Häresie. Ja, eine Häresie ist eine falsche Lehre, eine Sonderlehre. Sie bringen verderbenbringende Häresien. Es kommt von dem Wort wählen. Sie wählen sich eine eigene Lehre. Und dann richten sie Parteiung an. Sie trennen dann Christen. Sie zerstören. Sie zerstören den Lehrer und sie zerstören die Belehrten. Also diese falsche Lehre zerstört den Lehrer, und die falsche Lehre wirkt zerstörerisch auf alle, die diese Lehre aufnehmen. Ja, also deshalb sollten wir immer Acht geben, stimmt das mit der Bibel überein? Jeder Lehrer. Wir dürfen jeden Lehrer prüfen. Wir dürfen jeden Lehrer über die Schulter gucken und sagen, Moment mal, ist nicht ganz sauber. Und wir brauchen alle Korrektur. Manchmal ist die Korrektur nur ganz ein wenig, aber wir brauchen Korrektur. Beim Autofahren ist es auch so, oder? Man fährt auf der Straße, ist schön gerade, aber jetzt kommt ein bisschen Korrektur. Wenn ich das nicht mache, dann lande ich im Straßengraben. Wir brauchen diese klare, immer wieder ein bisschen Zurechtweisung in die richtige Richtung zu lenken. Nicht alles Falsche übrigens wirkt sich zugleich negativ aus. Auch in der Gemeinde Jesu, es gibt viele Dinge, die wir nicht richtig gelehrt haben, und dann hat sich es aber nicht ausgewirkt, weil wir in anderen Dingen wieder viel Gutes gelehrt haben. Ja. Aber in manchen Punkten kann sich es dann doch später irgendwie auswirken. Ich denke jetzt gerade an ein Beispiel, Watchman Nee ist ja ein sehr bekannter Gottesmann aus China, hat in China eine große, gute Arbeit getan. In einem Punkt war Watchman Nee nicht so ganz sauber. Watchman Nee hat gelehrt über die Lehre vom Menschen in dem Buch Der geistliche Christ. Und da hat er dann geschrieben, das war schon recht gegen Ende seines Lebens, und er hat dann gebeten, man möge dieses Buch nie herausgeben. Denn es stelle das Leben zu vollkommen dar. Das Leben ist nicht so. Er hatte irgendwie, war er nicht damit einverstanden, dass dieses Buch herausgegeben wird. Es wurde dann doch herausgegeben, dieses Buch. Und leider ist auch in der Lehre etwas nicht sauber. Zum Beispiel sagt Watchman Nee, das Denken des Menschen, das gehört zum seelischen Bereich. Und das ist nicht ganz richtig, denn das Denken des Menschen, das ist der entscheidende Punkt, wo der Mensch mit Gott kommuniziert. Wir reden zu Gott mit unserem Denken. Das Denken ist nicht was Fleischliches an und für sich. Wir können das Denken fleischlich verwenden, aber das Denken an selber ist gut und Gott spricht unser Denken an. Wir sind denkende Menschen und der Heilige Geist will unser Denken erneuern und will unser Denken erleuchten. Und Wojtmenny hat das nicht sauber gelehrt. Und einer seiner Nachfolger hat diesen Punkt aufgegriffen, gerade diesen nicht sauberen Punkt der Lehre, der hieß Witness Lee, dieser Nachfolger. Und der hat dann eine eigene Lehre entwickelt, aufgrund von dieser einen ausgehend, von dieser einen falschen Lehre, und hat dann gelehrt, wenn du die Bibel liest, musst du dein Denken ausschalten, damit der Heilige Geist völlig in dir wirken kann. Das war ein großer, großer Missgriff, eine sehr falsche Lehre. Wir dürfen nie unser Denken ausschalten. Aber Witness Lee hat das gelehrt. Und dann entstand eine Bewegung, die kam, glaube ich, bis nach Deutschland. Die Witness Lee-Bewegung. Das war eine höchst charismatisch, pfingstliche Bewegung, wo die Menschen Bibel lesen ohne Denken. Man müsse einfach nur Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen. Und man müsse beten, 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 aber wenig denken dabei. Ein völlig verkehrtes Bild von Gott und von der Schrift wird hier vermittelt und von den Menschen auch. Ich sage, das ist nur ein Beispiel. Sogenannte Ortsgemeinde heißt es, glaube ich, in Deutschland. So die Ortsgemeinden von Witness Lee. Also, und da, was steht hier noch in dem ersten Vers? Es heißt hier, die den Herrn, der sie kaufte, verleugnen werden. Immer noch Vers 1. Am Ende von Vers 1. Den Herrn, der sie kaufte, verleugnen werden. Das Wort für Herr heißt im Griechischen hier Despotes. Despot kommt davon, aber im positiven Sinne. Ein Despot ist ein Eigentümer. Einer, der mich besitzt, ist ein Despot. Ein Besitzherr, der alle Rechte hat über mich. Und hier steht, dass Jesus Christus der Herr ist, der alle Rechte hat über mich, weil er uns gekauft hat. Und diesen Herrn verleugnen sie. Nicht mit dem Mund, mit dem Leben. Sie leben ein anderes Leben. Sie leben nicht so wie Menschen, die wirklich gekauft wurden und jetzt dem Herrn Jesus gehören. Der Herr Jesus hat uns gekauft, hat alle gekauft, hat die ganze Welt gekauft. Das heißt, er hat den Preis bezahlt für alle Menschen. Er starb am Kreuz für alle Menschen. Aber den verleugnen sie durch ihr Leben. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen nicht, dass Jesus Christus wirklich Herr sei über uns. Das ist dieser Gedanke. Das würden sie nie zugeben, wenn man sie fragen würde, du Irrlehrer, komm mal her, ist Jesus Herr in deinem Leben? Das würde er nie sagen, nein, Jesus ist nicht mein Herr. Natürlich würde er sagen, Jesus ist mein Herr. Aber das Leben beweist es, dass Christus nicht der Herr ist. Ja. Auch heute gibt es viele Verkündiger, die herumreisen und verkündigen sich selbst statt Christus. Oder sie verkündigen eine Art, ein freies Evangelium, Hauptsache ist Unterhaltung. Manche Verkündiger leben auf großem Fuß. Ja. Ich habe gehört von einer Verkündigerin, die braucht 2 Lastwagen für ihre Kleider, die sie mit herumführt. 2 LKW für ihre, ja, sie sagte, man muss sich ja irgendwie auch schön machen für die Leute. Und man muss ja, sie ist eine Predigerin, ja, abgesehen davon, dass die Bibel etwas anderes sagt über die Frauen, die Rolle der Frau in der Verkündigung. Aber man merkt auch an dem Lebensstil, den sie führt, dass sie nicht hier in diesem Punkt, in diesem Fußstapfen Jesu Christi folgt. Was heißt in der Gemeinde? Dort, wo Christen sind, ob das jetzt in einem gewissen Raum ist, wo die Christen sich immer versammeln, oder ob es jetzt in sonstigen Kreisen, wo sie irgendwie Zugang haben, das wissen wir nicht. Die Gemeinde Jesu ist ja auch Gemeinde, wenn sie nicht versammelt ist am Sonntagmorgen. Sie ist immer Gemeinde. Und es gab damals auch viele Möglichkeiten, wo man Leute um sich scharen konnte und sie belehren konnte. Ja? Dann sind sie auch in der Gemeinde in dem Sinne, oder? Auch wenn sie nicht in der Räumlichkeit vielleicht sind, wo die Christen waren. Das wissen wir gar nicht. die Christen damals waren viel freier als bei uns heute. Man konnte auch sehr leicht, hatte man die Gelegenheit zu sprechen. Ja? Wenn Christen zusammen waren, waren Gäste da und denen wurden auch das Wort angeboten. Ja? Wie bei den Juden auch in der Synagoge. In der Synagoge, wenn du als Gast hineinkommst, in die jüdische Synagoge, dann wirst du gefragt, ob du ein Wort hast, an die Gemeinde zu richten. Da wurde nicht lange geprüft, ob der jetzt koscher ist, rein ist in der Lehre und so weiter, sondern er durfte sprechen. Und wenn er was Falsches gesagt hat, dann je nachdem, hat er entweder Verwirrung gestiftet oder er wurde korrigiert. Aber hier haben wir auch viele Gemeinden in Pontus und Galatien und Kappadokien, diese ganze Gegend in Kleinasien, gab es viele, viele Gemeinden, viele Gruppen von Christen. Und dort haben diese Irrlehrer ihr Unwesen getrieben, beziehungsweise es begann gerade. Ja? Und dann wurden sie mehr und mehr und sind wirklich als falsche Lehrer aufgetreten. Also in dieser Hinsicht können wir nicht sagen, in welchem Rahmen sie aufgetreten sind. Da gibt uns die Schrift nicht Auskunft. Aber ganz sicher haben sie Zugang gehabt und konnten ihre falsche Lehre mitteilen. Das kann auch sein, dass sie dort entstehen, genau, dass sie dort hervorwachsen. Genau, das ist die andere Möglichkeit. Entweder von außen kommen als Besucher oder sie wachsen da auf und schnappen andere Lehren auf und bringen diese dann als Lehren. Das geschieht heute auch. Deshalb müssen wir immer wieder prüfen.